das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Hallo und herzlich willkommen zu Später Stunde.
Einen wunderschönen Abend auch von mir.
Wenn ein Machthaber so unumschränkt herrscht wie Wladimir Putin in Russland, dann setzt der natürlich auch im Moment größter Staatstrauer die Maßstäbe. Und so zeigt sich der Präsident heute so, andächtig im Kerzenschein. 2 Tage nach dem Terrorangriff in einem Konzertsaal bei Moskau mit mindestens 137 Toten. Putin zeigt, sein Staat ist in Trauer und überall ist das zu spüren und zu sehen. Die Blumenberge im ganzen Land wachsen, während die Flaggen auf Halbmast gesenkt wurden. Veranstaltungen wurden abgesagt. Unterhaltungssendungen und Werbung im Fernsehen seien ausgesetzt, hieß es. Aus Moskau, Ina Ruck.
Moskaus Monitore sind auf Trauer geschaltet. Wer sich auf den Weg macht zur Konzerthalle, kommt überall an diesen Kerzen vorbei. Für heute gilt im ganzen Land Staatstrauer. Auf den Weg haben sich viele gemacht. Stundenlang stehen sie an im Nieselregen, bringen Blumen und Stofftiere, versuchen ihrem Entsetzen irgendwie Ausdruck zu geben. Sich vorzustellen, was die Leute gespürt haben müssen, denen man in den Rücken schießt. Mich beruhigt nur, dass sie jetzt im Paradies sind. Dies hier ist mein Land, nicht nur in guten, auch in schlechten Zeiten. Ich bin Bürger Russlands. Und je mehr Leute heute kommen, desto mehr werden diejenigen sich fürchten, die das in Auftrag gegeben haben, weil Russland so etwas nicht vergisst. Auch Kreml-Chef Putin zündet heute eine Kerze an. Er hatte sich erst spät zum Anschlag geäußert und härteste Strafen für die Täter angekündigt. Die russischen Ermittler veröffentlichen heute Bilder der mutmaßlichen Attentäter. Der sogenannte Islamische Staat hat sich noch am Tag der Tat zum Anschlag bekannt. Doch in Russland verbreitet man seine eigene Theorie. Putin deutete die gestern an. Die Spuren führten in die Ukraine. Beweise legte Putin nicht vor, aber viele hier glauben ihm. Es gibt ja verschiedene Theorien, aber wir schauen nur die offiziellen Kanäle und natürlich akzeptieren wir die Informationen, die man uns dort nennt. Und wir unterstützen sie. Ich nehme an, dass wahrscheinlich die Ukraine dahinter steckt, diese düsteren Kräfte, diese Nazis dort. Die Ukraine nennt die Vorwürfe absurd. Terrorismus-Experten halten das Bekennerschreiben des sogenannten Islamischen Staats für echt. Am Abend begannen die Gerichtsprozesse gegen die 4 Hauptverdächtigen. Mindestens 2 der Männer sollen aus Tadschikistan stammen. Einer von ihnen mit einer Ohrverletzung. Auf Social-Media-Kanälen kursieren Bilder, die zeigen sollen, wie ihm bei der Festnahme ein Ohr abgeschnitten wird. In den Trümmern der Konzerthalle ging heute die Suche nach Vermissten weiter. Längst nicht alle der bislang geborgenen Toten konnten identifiziert werden.
Ina Ruck in Moskau. Ina, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung 2 Tage danach? Fragen sich die Leute, warum ihr Präsident diesen Anschlag nicht verhindert hat?
Ich glaube, das ist noch zu früh für solche Fragen. Noch überwiegt hier die Trauer und das Entsetzen. Und noch sagen die Leute, wir vertrauen unserem Präsidenten, unserem Staat, dass sie uns beschützen. Und natürlich wissen auch alle, dass man einen Terroranschlag nicht wirklich verhindern kann. Man kann ihn erschweren und vielleicht werden irgendwann die Fragen kommen, warum in so einem Land wie Russland, das ist ja ein Hochsicherheitsland hier mit 1 Million Gesichtserkennungskameras oder Kameras. Ein Drittel von dieser 1 Million hat auch Gesichtserkennung. Aber Überwachungskameras hängen an jeder Ecke. Warum da sowas möglich ist? Warum Terrorismusgesetze angewandt werden auf Menschen wie Nawalny? Der saß ja wegen vermeintlichen Terrorismus in Lagerhaft. Aber solche islamistischen Terroristen einfach in einen Konzertsaal spazieren können mit Kalaschnikows.
Ina, erwartest du, dass die Staatsmacht jetzt noch mehr Härte zeigt im eigenen Land?
Ich glaube, das wird kommen. Man diskutiert hier ja schon die Todesstrafe. Nicht der Präsident redet darüber, aber doch immerhin der Chef der Regierungspartei. Russland hat ja ein Moratorium, anders als die USA zum Beispiel, auf die Todesstrafe seit Ende der 90er Jahre. Jetzt diskutiert man, ob man das nicht für diesen Fall, für diese Terroristen, wenn man sie denn verurteilt, mal unterbrechen könnte. Ich glaube, dass man schon die Schrauben anziehen wird, aber wir dürfen nicht vergessen, mehr Repressionen, mehr Kontrolle erfordern auch mehr Menschen, mehr Manpower. Und Menschen, Soldaten braucht Russland im Moment eigentlich anderswo, nämlich in seinem Krieg gegen die Ukraine.
Vielen Dank, Ina Ruck, für deine Einschätzung aus Moskau. Dankeschön.
Gern geschehen.
Beim Geld hört die Freundschaft bekanntlich auf. Intensiv zu beobachten auch bei den Ampelparteien und ihrem quälenden Ringen um eine Einigung zum Haushalt 2024. Doch kaum ist das vorbei, geht's wieder ans Verhandeln ums kommende Jahr, nämlich den Haushalt 25 mit noch größeren Problemen. Und manch Beobachter fragt bereits, ob es da nicht nur mit der Freundschaft vorbei sein könnte, sondern auch mit dem ganzen eh schon wackelig erscheinenden Regierungsbündnis. Claudia Kornmeier.
Die Kita hat mal wieder früher zugemacht. Es fehlt an Personal. Für Berufstätige wie Claudia Bollmann bedeutet das Unsicherheit. Es hält die Verwaltungsangestellte in Teilzeit davon ab, künftig auf mehr Stunden aufzustocken, obwohl sie das gerne tun würde. Mit anderen Eltern engagiert sie sich für bessere Kinderbetreuung. Dass ein versprochenes Kita-Investitionsprogramm zum weiteren Ausbau von Kita-Plätzen nun in Frage gestellt wird, verärgert sie.
Das ist ein Schlag ins Gesicht. Ganz klar. Gerade für Eltern wie mich oder uns, die wir uns engagieren, ist das ein Zeichen, wir nehmen euch nicht ernst und es ist uns egal.
Der Hintergrund? Die grüne Familienministerin Paus hat erklärt, für ein weiteres Kita-Investitionsprogramm seien in der Haushalts- und Finanzplanung des Bundes keine Mittel eingestellt. Der Finanzminister dagegen will sich auch auf mehrfache Nachfrage im Bericht aus Berlin nicht festlegen.
Wir haben über diese Frage noch gar nicht entschieden, weil wir ja insgesamt erst am Beginn einer Haushaltsberatung 2025 sind. Ja. Und hier werde ich zu keinem Einzelprogramm klugerweise etwas sagen können.
Was Lindner allerdings durchaus sagt, er ist gegen neue Sozialleistungen in den kommenden Jahren. Und alle Ministerien sollen für den Haushalt 2025 Sparvorschläge machen. Was es wohl sicher nicht geben wird, ein neues Förderprogramm für die heimische Solarbranche. Überlegt worden war, Kunden, die sich für Solaranlagen aus Europa entscheiden, einen Bonus zu zahlen. Doch dieser Vorschlag ist nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios nun vom Tisch. In Sachsen-Anhalt, wo an einem großen Standort Solaranlagen produziert werden, fürchtet der Ministerpräsident um Arbeitsplätze und warnt vor einer Abhängigkeit von China.
Das heißt für uns, dass gerade was die Solarenergieproduktion anbelangt, die Energiewende nicht aus Deutschland heraus gesichert wird, sondern materialtechnisch von den Chinesen mehrheitlich.
Der Finanzminister verteidigt das Nein für die Förderung.
Wenn ich hier mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einzelne Branchen oder einzelne Unternehmen fördern würde, dann hat das weder für die Resilienz des Standortes Deutschland, also unsere wirtschaftliche Sicherheit, noch für das Gelingen der Energiewende eine Auswirkung. Ja. Es ist einfach nur zum Vorteil von einzelnen Interessenten.
Das Ringen um den Haushalt 2025 und Ausgaben wie Kita-Investitionen hat gerade erst begonnen. Bis Mitte April haben die Ministerien nun Zeit, ihre Sparvorschläge vorzulegen.
Dieses Jahr wird längst nicht nur, aber auch die Demokratie verhandelt. In Deutschland mit Kommunal- und 3 Landtagswahlen, in der EU mit den Europawahlen und in den USA mit der Präsidentschaftswahl Anfang November. Dort will Donald Trump zurück an die Macht. Tja, und ganz schnell kommen da die Bilder vom 6. Januar 2021 wieder hoch, als der Wahlverlierer Trump seine Anhänger mit der Lüge von der gestohlenen Wahl dazu angestachelt hatte, das Kapitol in Washington zu stürmen. Kann so etwas noch einmal passieren? Oder vielleicht sogar noch mehr? Unsere Korrespondentin Gudrun Engel ist durchs Land gereist, um dieser Frage nachzuspüren.
I am still a Trump girl steht auf ihrem T-Shirt. Sharon Anderson trägt ihre politische Botschaft stolz auf der Brust. Die 67-Jährige aus Tennessee ist eifrige Trump-Unterstützerin. Sie verkauft selbst gekochte Marmelade, um sich ihre Reisen zu Trump-Veranstaltungen zu finanzieren.
Er ist kein Popstar, er ist kein Country-Star. Für mich ist er der Star der Vereinigten Staaten.
Die 67-Jährige will Trump zurück im Weißen Haus, egal um welchen Preis. 8% der Amerikanerinnen und Amerikaner geben in einer wissenschaftlichen Studie an, sie fänden den Einsatz von Gewalt gerechtfertigt, um ein politisches Ziel zu erreichen. Das sind 26 Millionen Menschen.
Wenn es also einen Bürgerkrieg braucht, um das Land wieder in Ordnung zu bringen, dann würde ich lieber einen Bürgerkrieg durchleben oder in einem Bürgerkrieg getötet werden, um das Land in Ordnung zu bringen, das jetzt so auf dem Kopf steht.
Auch das Vertrauen in das Wahlsystem hat abgenommen. Nur noch knapp 65% glauben, dass am Wahltag im November alles mit rechten Dingen zugehen wird. Cowboy David Fales in Wyoming glaubt noch an das System, an die Demokratie. Aber er verzweifelt an seiner Partei. Die Republikaner seien gespalten durch Donald Trump.
Ich schätze konservative Werte, aber ich werde nicht einfach dem Weg eines Einzelnen wie Donald Trump folgen. Die Art und Weise, wie er Menschen einschüchtert, tyrannisiert und niedermacht, baut Amerika nicht auf. Das macht Amerika nicht großartig.
Frust über Trump, aber auch über die Kandidatenauswahl in beiden Lagern, besonders bei den 41 Millionen Jungwählern. Molly Duffy nennt sich selbst Demokratieaktivistin. Hier arbeitet sie als Freiwillige bei einer Kandidatendebatte während der Vorwahlen in Ohio. Sie will andere Menschen an ihrer Uni motivieren, sich politisch zu engagieren.
Es ist meine Überzeugung zu wählen. Also wähle ich eben das kleinere Übel. Und hoffentlich haben wir in den nächsten 4 Jahren Leute, die in der Lage sind, eine gute Präsidentschaft zu führen, ohne dass wir Angst haben müssen, dass sie im Amt sterben.
Es fehlt die Bereitschaft zu Kompromissen. Und es scheint, als könne dieser Wahlkampf nur mit Mühe friedlich enden.
Die ganze Doku von Gudrun Engel finden Sie in der ARD-Mediathek. Und das erste zeigt sie morgen nach den Tagesthemen. So, und jetzt haben wir erstmal weitere Nachrichten des Tages mit dir, Julia Neharika.
Im Gazastreifen ist die Situation für die Menschen weiter dramatisch. Die israelische Luftwaffe flog Angriffe auf Rafah, Gazastadt und Khan Yunis. Dort begann das Militär nach eigenen Angaben einen neuen Einsatz gegen die militant-islamistische Hamas. Dem palästinensischen Roten Halbmond zufolge riegelten die Soldaten 2 Krankenhäuser ab. Das Klinikpersonal sei schweren Beschuss ausgesetzt. Auch die Versorgungslage bleibe katastrophal, insbesondere für Kinder. Eine russische Rakete hat vergangene Nacht den polnischen Luftraum verletzt. Nach Angaben von Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz durchflog der russische Marschflugkörper für rund 40 Sekunden polnisches Territorium. Polen bestellte daraufhin den russischen Botschafter ein und forderte eine Erklärung für die erneute Verletzung. Im Dezember hatte es bereits einen ähnlichen Vorfall gegeben. In Senegal waren heute mehr als 7 Millionen Menschen dazu aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Von den 19 Kandidatinnen und Kandidaten gelten als Favoriten der ehemalige Premierminister Amadou Ba und der Oppositionelle Bassirou Diomaye Faye. Die Präsidentenwahl sollte bereits Ende Februar stattfinden. Der amtierende Staatschef Sall ließ sie aber kurzfristig verschieben. Das löste landesweite Proteste aus. In den ardeatinischen Höhlen in Italien wurde heute der Opfer deutscher Kriegsverbrechen gedacht. Vor 80 Jahren verübten die deutschen Besatzer hier im Süden der Hauptstadt Rom eine ihrer schlimmsten Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg auf italienischem Boden. Die Nazi-Truppen erschossen 335 Jungen und Männer als Vergeltung für einen Anschlag italienischer Partisanen. In Leipzig ist am Abend die Buchmesse zu Ende gegangen. 283.000 Besucher waren in den vergangenen 4 Tagen vor Ort. Als einer der Höhepunkte galt die Manga-Comic-Con. Den Machern der Buchmesse war vor allem der Austausch zwischen Verlegern, Autoren und Lesern wichtig. Diesmal waren mehr als 2.000 Aussteller aus 40 Ländern dabei.
Dass die Luft zuweilen giftig stank und auch frische Wäsche nicht lange weiß blieb, jahrzehntelang wurde es hingenommen als Preis für den wirtschaftlichen Aufschwung und den Wohlstand im Ruhrgebiet. Denn Hunderttausende haben hier gearbeitet in den Zechen, Kokereien oder Stahlhütten. Und bis heute ist im Pott ein großer Stolz zu spüren auf die eigene Industriegeschichte. Doch eben Geschichte ist der Steinkohlebergbau inzwischen. Vor gut 5 Jahren wurde das letzte Bergwerk geschlossen. Es ist also gar nicht mehr so einfach, ein Gefühl zu bekommen für die Arbeit unter Tage. Es sei denn, man besucht eine neue Ausstellung in der Zeche Zollverein und fragt die Männer, die dort einmal geschuftet haben. Rupert Wiederwald hat einen von ihnen getroffen.
Und wenn dann gleich im Film so der Qualm aufweicht, der Dreck, man hat richtig den Geruch wieder in der Nase, so wie wir damals in der Kohlenproduktion waren.
Es sprudelt nur so aus ihm heraus. Horst Rudnick kann stundenlang über seine 40 Jahre unter Tage als Bergmann erzählen. Angefangen hat er hier auf der Zeche Zollverein in Essen 1977. Und wenn er heute in Bergmannskluft durch die Ausstellung unter Tagewelt führt, ist alles wieder da. Buchstäblich, denn dieses Werkzeug hier ist tatsächlich seins. Doch mehr Spaß macht es ihm, hierüber zu sprechen.
Und der Klassiker, den wir immer getragen haben, ist hier das Arschleder. Ne? Arschleder haben wir hier hinten an der Buchse getragen. Wenn wir dann über diese Schüttelrutschen gerutscht sind, beziehungsweise wenn wir im Streif über Holz gerutscht sind, damit man sich das Holz dick in den Hintern reingezogen hat. Und dann hast du dann ein schönes Arschleder getragen. Ne? Und dann immer schön runtergerutscht. Und mein Original Arschleder habe ich noch zu Hause im Schuppen hängen. Wird meine Enkeltochter mal erben.
Es sind enge Räume mit niedrigen Türen, durch die sich die ersten Besucherinnen und Besucher quetschen. So wie früher im Stollen. Filme aus dem Arbeitsalltag, abgespielt in diesem Raum, an allen Wänden gleichzeitig, sollen ein realistisches Bild geben. Bei Horst Rudnick funktioniert.
Jetzt sieht man genau den Abraumer da, den er jetzt in der Hand hat. Auf der rechten Seite, der hat den Hand dran und dann hat er jetzt Druckluft drauf. Ich habe das Geräusch wieder in den Ohren. Ne? Wenn ich hier drin sitze, dann bin ich wieder unten, ne? Dann bin ich wieder 1000 Meter tief.
Gezeigt wird das alles auf der Zeche Zollverein in Essen. Einst größte Steinkohlenzeche der Welt und Kokerei, heute ein Industriedenkmal, UNESCO-Weltkulturerbe. Ein Ausflugsziel mit Events und Freizeitspaß, darunter auch Rollschuhlaufen in einer der vielen alten Hallen. Die Untertagewelt soll zeigen, wie es früher mal war, in 1000 Meter Tiefe. In der Zeit bis 1986, als die Zeche geschlossen wurde.
Unsere moderne Industriegesellschaft wäre ohne die Kohle nie entstanden. Keine Demokratie, keine Mitbestimmung, keine Gewerkschaften. Deswegen ist diese Geschichte so wichtig und deswegen wollen wir sie hier auf der ehemals größten Steinkohlenzeche der Welt auf Zollverein erzählen.
Immer wenn es im Ruhrgebiet um Bergbau geht, ist dieses Lied nicht weit. Glück auf, zur Eröffnung der Untertagewelt singt der Ruhrkohlechor und wie immer stehen alle zur letzten Strophe auf. Der Bergbau ist noch immer Teil der Ruhrgebietsidentität, mehr als nur nostalgische Erinnerung.
Wenn die Bergleute übrigens von guten Wettern gesprochen haben, dann meinten sie, dass ausreichend frische Luft unter Tage ankam, was aber nichts mit dem Wetter über uns zu tun hat. Darauf schauen wir jetzt mit dir, Claudia.
Ja, Jesse, und frische Luft wird es in den nächsten Tagen auch geben. Und es wird nicht mehr ganz so nasse Luft sein, zumindest nicht bei uns. Weil wenn wir uns hier mal den Film angucken, also den Niederschlag akkumuliert, zusammengerechnet, dann sieht man, um uns herum ist es sehr, sehr nass. Bei uns aber jetzt mal 2 Tage sehr trocken. Und man sieht vor allen Dingen im Südstau der Alpen, da wird es richtig heftig regnen. Also Friaul, Lombardei zum Beispiel, da können bis zum Donnerstag bis 100 Liter pro Quadratmeter runterkommen. Bei uns gerade mal 5 Liter. Und auch Südwestspanien und Portugal bekommt eine ordentliche Menge Regen ab. Bei uns zwischen Hocheinfluss und das bedeutet erstens trockenere Luft, zweitens es wird wärmer. Und man sieht das sehr schön am Trend für Aachen und Cottbus. In Cottbus beispielsweise geht es rauf auf 18 Grad, dann Richtung Ostern möglicherweise sogar an die 22 Grad. In Aachen nicht ganz so warm, aber an die 20 Grad kommen wir auch dort. Jetzt in der Nacht ziehen letzte Schauer und zum Teil eben auch Graupelschauer nach Osten weiter. Das lässt mehr und mehr nach. Von Westen wird es zunehmend auflockern, auch im Südwesten, Bayern, Baden-Württemberg. Die letzten Schauer gibt es dann morgen noch so Richtung Lausitz und im Laufe des Nachmittags über dem Norden. Das werden aber nur noch ganz, ganz wenige sein. Die Temperaturen sinken bis morgen früh auf Werte von meist 5 bis minus 2 Grad am Alpenrand oder in höher gelegenen Mittelgebirgstälern. Am Nachmittag dann Höchstwerte von 8 bis 12 Grad. 14 Grad sogar im Südwesten. Der Dienstag dann überwiegend trocken, da scheint die Sonne häufiger, bis 18 Grad mit Föhn am Alpenrand. Mittwoch zieht mal so rasch ein kleines Tief durch, das bringt wenig Regen. Temperaturen bleiben recht hoch.
Vielen lieben Dank, Claudia. Und das waren unsere Tagesthemen. Einen umfassenden Blick auf die Leipziger Buchmesse gibt es jetzt bei Titel, Thesen, Temperamente.
Ja, danach geht es auch noch literarisch weiter mit der Dokumentation Kafka und ich.
Ab morgen begrüßt Sie hier Helge Fuß. Ihnen eine gute Nacht.
Und einen schönen Start in die neue Woche.
Tschüss.